Mein Drucker hat entschieden, einfach mal so ein Blatt aufzusaugen und so zu verkeilen. Und dann habe ich das rausgerissen und dann hat es das völlig zerfetzt. Und das braucht wohl einen operativen Eingriff. Den habe ich heute Morgen nicht mehr hingekriegt. Aber wie das dann so ist, ne, wenn man technische Probleme hat, aller guten Dinge sind drei. Ich habe mich dann also auf den Weg gemacht mit meinem Laptop in der Tasche. Keine Predigt ausgedruckt, kein Gottesdienstblatt ausgedruckt. Und da saß ich also so an der U-Bahn und der Laptop geht nicht an. Und ich dachte, okay, vielleicht ein Akkuproblem. Also bin ich zurückgesprintet zu meiner Wohnung, habe das Ladekabel geholt, habe mal kurz den Laptop eingesteckt, dann ging es auch wieder, habe Laptop und Ladekabel mit zur Gemeinde gebracht und dann auf dem Weg wieder in der U-Bahn habe ich mich an meinen Laptop gesetzt, habe ihn aufgemacht, habe die Predigt einmal aufgeschlagen, wollte sie nochmal durchlesen, und dann ging der Laptop aus. Und ich dachte mir, okay, also die Wahrscheinlichkeit besteht, dass ich jetzt gleich ohne Predigt hier vor euch stehen werde. Ist nicht mein erstes Mal, dass ich kein Predigtskript habe, aber das erste Mal, dass ich ungeplanterweise vielleicht kein Predigtskript habe. Und deswegen möchte ich einfach besonders jetzt beten, dass Gott für uns ein Wort hat, selbst wenn die Technik vielleicht noch mal schlapp machen sollte. Vater, ich möchte einfach von Herzen dafür danken, dass du derjenige bist, der durch sein Wort spricht und dass du derjenige bist, der durch seinen Geist wirkt, der in unseren Herzen das Wort auftut, es ankommen lässt, unsere Herzen locker machen kann. Und du bist auch derjenige, der aus meinem Mund sprechen kann. Und um nichts Geringeres möchte ich dich heute bitten, als dass du uns dein Wort kundtust an diesem vierten Advent, Herr, aus deinem Wort. Amen. Es ist Weihnachtszeit, wie unschwer an den Lichtern zu erkennen ist. Und Weihnachtszeit heißt ja für jeden irgendwas Besonderes. Manche Leute freuen sich besonders auf die Plätzchen oder andere Dinge. Für mich ist das Schönste an der Weihnachtszeit die Weihnachtslieder. Lieder wie "Ich steh an deiner Krippe hier" oder "Herbei, o ihr Gläubigen", die wecken in mir so große Emotionen, wie ich eigentlich kaum ein anderes oder andere Lieder kenne. Nicht mal andere normale Lieder, die wir so im Gottesdienst singen. Für mich sind Weihnachtslieder ganz besonders. Und die letzten Tage hatte ich besonders einen Ohrwurm. Das ist jetzt, muss ich gestehen, wirklich nicht mein Lieblingsweihnachtslied. Und ich glaube, es gibt es auch nicht auf Deutsch. Kennt ihr das Lied "Mary, Did You Know"? Also ich bin mir nicht sicher, ob das technisch gesehen wirklich ein Anbetungslied ist, weil es ja an Maria gerichtet ist. Wahrscheinlich eher nicht. Also ist ein bisschen problematisch. Aber in diesem Lied, Maria, wusstest du, hast du geahnt, da geht es unterm Strich darum, dass Maria die Frage gestellt wird: Hattest du eine Ahnung davon, was dein kleiner Bub, was der mal alles bewirken soll? Und da habe ich mir also wirklich die Frage gestellt, was konnte denn Maria eigentlich wissen? Und wisst ihr was? Unser heutiger Bibeltext macht uns deutlich, dass sie erstaunlich viel gewusst hat, erstaunlich viel erkannt hat. Wir schauen uns das sogenannte Magnifikat heute an. Das ist der Lobpreis der Maria, den sie in Anbetracht der angekündigten Geburt von Jesu und auch von Johannes, dem Täufer, gepriesen, gebetet, gesungen hat, wie auch immer. Und ich möchte unseren Bibeltext, wie ihr es ja wahrscheinlich von mir gewohnt seid, in drei Punkte einteilen. Ich weiß auch nicht, warum das immer so bei mir passiert. Das ist wirklich irgendwie so ein inneres Naturgesetz, das einfach die Predigten immer in drei Punkte einteilt. Als allererstes wollen wir uns anschauen, das sind die Verse 46 bis 50, gepriesen sei Gott, mein Erretter, für seine Gnade. Zweitens, gepriesen sei Gott, der Herr der Welt, für seine Gerechtigkeit. Und drittens, gepriesen sei Gott, der Heiland seines Volkes, für seine Treue. Das sind dann die Verse 54 und 55. Lasst uns also hier in unseren ersten Punkt reinschauen. Gepriesen sei Gott, mein Retter, meine Retter, für seine Gnade. Dieses Loblied, dieser Psalm der Maria beginnt mit folgenden Worten. Und Maria sprach: Meine Seele erhebt den Herrn. Und mein Geist hat gejubelt über Gott, meinen Retter. Denn er hat hingeblickt auf die Niedrigkeit seiner Magd. Denn siehe, von nun an werden mich glücklich preisen alle Geschlechter. Denn Großes hat der Mächtige an mir getan und heilig ist sein Name. Wenn wir diese Verse hier lesen von Maria, dann stellen wir sofort fest, die sind durchdrängt von alttestamentlicher Theologie. Oder, um es noch genauer zu sagen, von alttestamentlicher Terminologie. Viele Worte, die Maria hier aufgreift, haben einen Anklang im Alten Testament. Wenn wir nur an den ersten Satz hier denken, meine Seele erhebt den Herrn, kommt manchem vielleicht Psalm 103 in den Sinn. Lobe den Herrn, meine Seele. Und auch darüber hinaus gibt es ganz, ganz, ganz viele Parallelen zu dem Lobpreis der Hanna aus 1. Samuel 2, 1 bis 10. Ich weiß nicht, ob ihr Hanna kennt. Hanna war eine Frau, die eine ebenso wundersame Geburt erlebt hat, wie auch Maria. Hanna war eine Frau, die unfruchtbar war, die keine Kinder kriegen konnte und sie hat geschrien und gebetet Jahr für Jahr. Und dann hat Gott ihr ein Kind geschenkt. Und als Reaktion darauf betete Hanna Worte wie, mein Herz frohlockt in dem Herrn, mein Horn ist erhöht in dem Herrn und keiner ist so heilig wie der Herr, denn außer dir ist keiner und kein Fels ist wie unser Gott. Maria, dieses Mädchen, das diesen heutigen Lobpreis für uns gebetet hat, die war ein junges Mädel. Man sagt ein Teenager aller Wahrscheinlichkeit nach. Denn in Israel damals haben Frauen sehr jung geheiratet, Menschen allgemein sehr jung geheiratet. Mit 14, 15, 16 war man eigentlich schon unter der Haube. Er hat vielleicht auch schon bald das erste Kind gesehen. Und trotzdem Maria noch ein Teenager war, lesen wir, dass sie ein unfassbares Bibelwissen hatte. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Also entweder hatte diese Frau ein fotografisches Gedächtnis, sodass sie irgendwie einmal irgendwas gehört hat oder gelesen hat und zack, wusste sie all diese Worte und all diesen genauen Wortklang aus dem Alten Testament. Oder aber Maria war eine besonders gesegnete Frau von Gott mit Erkenntnis. Mit Erkenntnis, wer ihr Gott ist. Ganz egal was, wobei das zweite wahrscheinlicher ist, ganz egal was der Fall ist, Maria war, wie wir hier lesen, eine außergewöhnliche Frau. Aber trotzdem Maria so unfassbar viel von Gott wusste, einen schon so starken Glauben hatte in ihren jungen Jahren, ist sie nicht das gewesen, was Menschen gerne aus ihr gemacht haben. Wofür Menschen sie sogar angebetet haben. Maria hat im Laufe der Geschichte den Titel bekommen, eine sündlose Frau zu sein. Und manche nennen sie sogar Miterlöserin. So als ob sie etwas zu dem Werk Jesu beigetragen hätte. Maria selbst bezeugt von sich hier aber, dass sie nicht eine Miterlöserin ist, sondern eine Sünderin mit einem Erlöser. Denn schaut mal her, sie sagt hier im 46 und 47, meine Seele erhebt den Herrn und mein Geist hat gejubelt über Gott, meinen Retter. Meine Seele hat gejubelt, mein Geist hat gejubelt über Gott, meinen Retter. Nicht der Retter von irgendwelchen anderen, sondern mein Retter. Maria bekennt hier, dass Gott ihr ganz persönlicher Erretter ist. Dass dieser Sohn, der ihr geboren wird, ihr ganz persönlicher Erlöser sein wird. Maria war außergewöhnlich gottesfürchtig, aber gleichsam war sie trotzdem nur eine Sünderin. Eine Sünderin wie du und ich. Manch einer argumentiert hier an dieser Stelle, dass Maria gar nicht von der Erlösung spricht, die wir im Sinne von Sünden haben, sondern dass Maria davon redet, dass Gott so eine Art gesellschaftlicher Erlöser ist, der quasi soziale Gerechtigkeit für sie geschaffen hat oder sowas, ihren niedrigen Stand erhoben hat. Das macht aber keinen Sinn, denn wisst ihr was? Der Stand der Maria hat sich wahrscheinlich verschlechtert durch die Geburt dieses Kindes. Denn als junge Frau unverheiratet einen Sohn zu bekommen, war damals nicht so angesehen. Kleine Parallele. Ihr könnt euch das so vorstellen, wie wenn heute eine junge, schwangere Muslima ihrem wahhabitischen oder salafistischen Vater sagt, sie hat ein Kind bekommen. So in etwa sind die Reaktionen, die man damals erwarten konnte. Ihr Stand hat sich nicht verbessert. Die Erlösung, von der hier gesprochen wird, dieser Erretter, von dem Maria hier spricht, ist Gott im Sinne ihrer Sünden. Denn als genau ein solcher Erretter wird Jesus auch beschrieben in Matthäus 1, als der Engel zu Josef kam und ihm gesagt hat, Josef, entlass diese Frau nicht, die hat nicht gesündigt. Sie ist durch den Heiligen Geist schwanger geworden. Und weißt du was, Josef? Du sollst den Sohnemann Jesus nennen, denn er wird sein Volk erretten von was? Ihren Sünden. Maria war nicht eine Miterlöserin, sondern eine Miterlöste. Und darüber hinaus, noch viel irrsinniger, Maria war auch keine Himmelskönigin. Denn in Vers 48 spricht sie weiter, denn Gott hat hingeblickt auf die Niedrigkeit seiner Magd. Denn siehe, von nun an werden mich glückselig preisen alle Geschlechter, denn Großes hat der Mächtige in mir getan und heilig ist sein Name. Maria hält sich selbst nicht für eine große Frau, für eine Königin. Maria sagt, Gott hat auf die Niedrigkeit seiner Magd geblickt. Das Wort, das sie gebrauchte, sogar genau genommen Sklave. Maria erkennt sich selbst als klein und unbedeutend an. Sie ist nicht die Königin der Himmel, sondern sie ist die Magd des Himmelskönigs. Maria macht hier deutlich, dass das, was an Weihnachten geschehen ist, was ihr bevorstand, etwas Riesengroßes für sie selbst ist. Denn in diesem Kind, das auf die Welt kam, kam für sie ein Erlöser. Und in diesem Kind, in dieser Geburt, hat sie gesehen, dass Gott auf sie, kleinen Menschen, geblickt hat. Gott hat auf die Niedrigkeit seiner Magd geblickt, auf einen einfachen Menschen wie du und ich, wie Maria. Es heißt ja auch weiter, dass Maria glückselig gepriesen wird von allen Völkern. Aber wisst ihr, was das Lukas-Evangelium an einer anderen Stelle deutlich macht? In Lukas Kapitel 10, Vers 27, da wird in Anführungsstrichen Bezug darauf genommen, auf diese Glückseligkeit der Maria, dass sie Jesus gebären durfte. Da kam eine Frau, die sagte zu Jesus, glückselig der Leib, der dich getragen und die Brüste, die du gesogen hast. Und wisst ihr, was die Antwort Jesu war? Die Antwort Jesu war, gewiss doch glückselig ist vielmehr derjenige, der das Wort Gottes hört und es befolgt. Maria war sehr gesegnet, weil sie Jesu zur Welt bringen durfte. Es durfte sonst keine Frau auf dieser Erde sagen. Sowas hat keine andere Frau erlebt. Aber noch viel größer als der Segen, dieses Kind zu bekommen, war, dass durch dieses Kind Erlösung zu ihr kam. Und das ist ein Segen, den du teilen kannst. Du kannst heute hier und jetzt mehr gesegnet sein, als Maria gesegnet war in der Geburt eines Kindes. Was uns hier als erstes deutlich gemacht wird in dem ersten Teil dieses Lobpreises von einem Teenager, ist, dass diese Anbetung in Marias Herzen etwas mit ihr ganz persönlich zu tun hat. Sie erkennt Gott als einen persönlichen Gott, als ihren Gott, als ihren Erretter. Und was sie hier zum Ausdruck bringt in dem ersten Teil ist, dass das etwas einfach mit allen Aspekten ihres Lebens zu tun hat. Gott ist ihr Erlöser. Wir sehen hier also einen ersten wichtigen Aspekt für das, was es eigentlich heißt, ein zutiefst von Anbetung geprägtes Leben zu leben. Ein von Anbetung durchdrängtes Gebet zu sprechen. Wahre Anbetung legt den Fokus nicht auf sich, auf seine eigene Größe oder sonst etwas, sondern blickt auf Gott, den Herrn der Welt. Maria fokussiert sich ganz auf ihren Gott. Es geht nicht um sie, es geht um ihren Erlöser. Aber sie versteht diesen großen Gott nicht als abstraktes Wesen, das irgendwo in der Ferne ist, sondern sie kennt ihn als ihren Gott. Kennst du ihn als dein Gott? Kennst du diese persönliche Beziehung, diese persönliche Ebene? Das ist das Erste, was uns hier ausgesagt wird, was diese Maria so besonders gemacht hat. Dass sie so eine persönliche Beziehung zu Gott hatte und dass sie alles, was Jesus Christus getan hat, so relevant für ihr eigenes Leben empfand. Solche Worte wie meine Seele und mein Geist jubeln über Gott, das ist nicht so ein abstraktes Gebet, was sie dahergeplappert hat. Das hat sie ernst gemeint im Herzen. Das hat sie zutiefst bewegt. Maria war also dankbar über die Gnade, die sie in Gott bekommen hat. Das ist die erste Sache, die wir hier sehen. Und das führt uns zu unserem zweiten Punkt. Gepriesen sei nicht nur mein Retter, sondern gepriesen sei der Gott, der Herr der Welt. Warum? Weil er gerecht ist. Lest mal mit mir weiter in den Versen 50 bis 51, da heißt es, er hat Macht geübt mit seinem Arm. Er hat zerstreut, die in der Gesinnung ihres Herzens hochmütig sind. Er hat Mächtige von Thronen hinabgestoßen und Niedrige hat Gott erhöht. Hungrigen hat er Güter geschenkt und die Reichen, die gingen leer fort. Während wir in der ersten, im ersten Abschnitt dieses Lobliedes die Barmherzigkeit Gottes im Zentrum sahen, sehen wir, dass Maria hier von seiner Gerechtigkeit spricht. Und jetzt habe ich hier für euch zwei besondere Details. Für die Grammatikliebhaber gibt es die eigentlich unter uns. Ich weiß, ich komme öfters mit so grammatikalischen Details. Keine Hand erhebt. Doch, eine Hand, zwei sogar. Grammatikliebhaber, also für Frank und für Martin. Zwei Dinge in diesem Text sind ganz wichtig und von Bedeutung in diesen Versen. Erstens, von nun an ist Gott, Frank notiert schon mit, das Subjekt aller Verben. Das heißt, von nun an ist alles, was geschieht, hier geht es nicht mehr jetzt um ich bete an oder ich werde glückselig gepriesen, jetzt geht es nur noch darum, was Gott tut. Gott ist von nun an das Subjekt aller Verben. Und zweitens, die Zeitform, die hier gebraucht wird, im Griechischen der Aorist, widerspiegelt das sogenannte prophetische Perfekt aus dem Alten Testament. Denn schaut mal her, was wir hier sehen ist, Maria preist Gott für Dinge, die scheinbar irgendwie alle geschehen sind. Er hat Macht geübt mit seinem Arm, er hat zerstreut, er hat Mächtige von ihren Thronen hinabgestoßen und er hat die Niedrigen erhöht und er hat die Hungrigen gesättigt und er hat die Reichen leer fortgeschickt. Er tut es heute noch, aber wenn wir jetzt rausschauen in diese Welt, dann sehen wir irgendwie, gibt es erstaunlich viel hungrige Mäuler und es gibt erstaunlich viel mächtige Menschen, die auf ihren Thronen sitzen und irgendwie nicht herabgestoßen scheinen. Die Zeitform, die hier gebraucht wird, ist dieses prophetische Perfekt. Es wird die Vergangenheitsform gebraucht, um etwas auszudrücken, was absolut sicher geschehen wird, so als wäre es bereits geschehen. Warum? Weil Gott es vollbringen wird. Und Maria sagt, all diese Dinge, die sie gerade aufgezählt hat, die sind so sicher, dass sie geschehen werden, nicht nur weil Gott es versprochen hat, sondern weil Gott es eingeleitet hat mit der Geburt seines Sohnes. Jesus Christus ist der König der Gerechtigkeit, der einmal dafür sorgen wird, dass überall auf der Erde kein Leid mehr bestehen wird, sondern dass alle Hungrigen gesättigt werden, dass alle Armen und Niedrigen erhöht werden. Also in gewisser Hinsicht drückt hier Maria eine soziale Gerechtigkeit aus, die wir in Jesus Christus finden, aber eine soziale Gerechtigkeit, die noch nicht in ihrer Vollkommenheit da ist. Eine soziale Gerechtigkeit, die uns versprochen wird von einem Gott, der nicht lügen kann. Eine Verheißung, die auch wenn wir jetzt noch leiden sollten, uns Trost geben kann, weil wir eines Tages von Gott getröstet werden, weil er jede Träne abwischen wird und weil in seinem zukünftigen Friedensreich keine Ungerechtigkeit mehr sein wird, kein Leid. Aber in dieser zukünftigen Gerechtigkeit ist auch eine jetzige Gerechtigkeit impliziert. In dieser äußeren sozialen Gerechtigkeit ist eine innere geistliche Gerechtigkeit mit impliziert, die Maria hier eigentlich ebenso zum Ausdruck bringen will. Denn woher kommt denn all die soziale Ungerechtigkeit auf der Erde? Woher kommen denn all die Leiden? Und der Mensch ist immer sehr schnell, dass er es aufs System schiebt oder auf irgendwelche äußerlichen Einflüsse. Vers 51 macht deutlich, woher all die Probleme in dieser Erde kommen. Er hat Macht geübt mit seinem Arm, er hat zerstreut, die in der Gesinnung ihres Herzens hochmütig sind. Die Bibel macht von Anfang an deutlich, dass das große Problem auf dieser Erde das menschliche Herz ist. Es war der menschliche Stolz, das menschliche Herz, das wie Gott sein wollte und so den Sündenfall herbeiführte. Es war der Stolz des Adams, der ihn dazu bewegte, die Schuld auf seine Frau zu schieben. Und es war der Stolz von Eva, die Schuld auf die Schlange zu schieben. Es war das stolze, das eifersüchtige Ich eines Kains, das ihn dazu bewegt hat, seinen Bruder umzubringen. Von Anfang an wird deutlich gemacht, das Problem dieser Welt ist das Herz des Menschen. Das heißt, du und ich sind nicht die Lösung für die Nöte, die uns umgeben, sondern die Ursache. Ich weiß, das ist harter Tobak, aber das ist die Wahrheit, die wir hier sehen. Doch Gott ist ein Gott, der aller Ungerechtigkeit ein Ende macht und der die Menschen, die in ihrem Herzen eine hochmütige Gesinnung haben, demütigen wird. Er ist derjenige, der die, die auf hohem Rosse sitzen, herabstoßen wird. Und in geistlicher Hinsicht ist das nicht einfach nur eine Zukunftsperspektive, sondern die Gegenwart. Du wirst gedemütigt durch die Geburt dieses Sohnes auf eine von zwei Weisen. Entweder, weil du wirklich anerkennst, mein Herz ist böse. Ich bin das Problem und nicht die Lösung. Das macht dich demütig, weil dann rufst du nur noch nach Gnade. Oder weil er dich richten wird am Ende der Zeit. Und dieses Richten am Ende der Zeit ist übrigens auch etwas, was schon jetzt in der Gegenwart da ist. Ja, wir lesen das in Johannes 3, dass diejenigen, die dem Sohn nicht glauben, schon gerichtet sind. Die wissen es nur noch nicht. In diesem zweiten Teil dieses Lobpreises der Maria, im Anbetracht der bevorstehenden Geburt, was sie betet im Hinblick auf Weihnachten, ist, dass Gott der Herr der Welt ist. Gott ist nicht nur ihr individueller, persönlicher Erlöser oder der Erlöser anderer Menschen. Gott ist der Herr der Welt. Gott ist derjenige, der über alles in dieser Welt regiert. Und Gott ist derjenige, der Gerechtigkeit schaffen wird, selbst wenn wir sie jetzt noch nicht sehen. Oder wenn wir vielleicht sogar Ungerechtigkeit bewirken. Der zweite Teil dieses Lobpreises bedeutet also für uns ganz praktisch, dass wir allen Grund zur Demut haben und dass wir alle Grund zur Hoffnung haben. Denn wenn du jetzt leidest in diesem Moment, und ich bin mir sicher, es gibt einige, ich habe schon mit manchen von euch zusammen geweint, dann kannst du dir sicher sein, was Maria betet, wird wirklich geschehen. Gott wird die Armen reich machen. Gott wird die Niedrigen erhöhen. Gott wird alle Tränen abwischen. Maria gibt uns hier diese Perspektive, dass Gott der Herr der Welt ist, weil wir darin Hoffnung und Trost finden können. Das führt uns zu unserem dritten Punkt. Gott ist nicht nur mein Retter und der Herr der Welt, Gott ist auch der Heiland seines Volkes. Punkt 3. Gepriesen sei Gott, der Heiland seines Volkes, für seine Treue. Wir lesen in den letzten beiden Versen: Er hat sich Israels, seines Knechtes, angenommen, um der Barmherzigkeit zu gedenken. Wie er zu unseren Vätern geredet hat, gegenüber Abraham und seinen Nachkommen in Ewigkeit. Ja, nachdem Maria also im ersten Abschnitt auf sich geblickt hat, im zweiten Abschnitt auf die ganze Welt, redet sie jetzt im Besonderen vom Volk Gottes. Mary, did you know? Maria, wusstest du, dass Jesus Christus einmal sein Volk retten wird? Die Antwort ist ja. Sie wusste es. Der Aspekt, der hier deutlich gemacht wird, ist der: Gott hat Dinge verheißen in Vergangenheit und Gott wird diese Dinge auch erfüllen. Warum? Weil er treu ist. Weil er treu ist. Ich weiß ja nicht, wie es dir geht, aber ich bin ein sehr vergesslicher Mensch, leider. Und das heißt, sehr oft mache ich Versprechen, die ich dann irgendwie im Endeffekt doch nicht einhalte. Ist nicht so günstig. Aber wisst ihr was? Gott ist genau das nicht. Wenn Gott sich etwas vornimmt, dann wird Gott es auch tun. Und dann ist es sicher, selbst wenn es manchmal eine Zeit lang dauert. Schaut mal her, von welcher Verheißung redet denn die Maria hier, die sich erfüllt in der Geburt ihres Sohnes? Es ist die Erfüllung von dem, Gott gedenkt dessen, was er wem verheißen hat? Abraham und seinen Nachkommen. Von Abraham an, wisst ihr, wann Abraham gelebt hat? 2000 Jahre vor Jesus quasi. Gott hat sich 2000 Jahre Zeit gelassen, um diese Verheißung zu erfüllen. 2000 Jahre langen Wartens und die letzten 400 Jahre waren sogar wirklich sehr finster. Da hat Gott überhaupt gar keinen Lichtblick gegeben, keine Verheißung, keine Prophetie, sonst irgendwas. 2000 Jahre hat es gedauert, bis dieser verheißene Same, dieser Nachkomme Abrahams auf die Welt kommen sollte, in dem was? Alle Herren Länder, alle Völker gesegnet werden. Das heißt also, wir haben allen Grund zu vertrauen, selbst wenn wir noch keine Erfüllung in Aussicht sehen und selbst wenn es manchmal ganz schön lang dauern kann, wenn wir manchmal ganz schön lang warten müssen. Ich hoffe, keinem von euch 2000 Jahre auf irgendetwas warten zu müssen. Aber so kann es manchmal geschehen. Und vielleicht ist es auch etwas, was du dir ganz praktisch in dein Leben mitnehmen kannst. Wenn du die ganzen Verheißungen in der Schrift liest und du schaust in dein Leben und fragst dich, woher sind denn die Erfüllungen deiner Verheißung? Warum sehe ich das nicht, dass du dieses und jenes bewirkst, was du mir doch versprochen hast, was du uns doch versprochen hast? Wenn du manchmal so denkst, dann darfst du dir in diesem Moment bewusst machen, Gott lässt sich Zeit, aber aufgeschoben heißt bei ihm nicht aufgehoben. Auch wenn er sich Zeit lässt, Gott wird kommen. Und die Bibel sagt sogar, rechtzeitig, zur rechtzeitigen Errettung wird Gott kommen. Sein Timing ist perfekt für dein Leben.
Amen.
Sein Timing war perfekt für seinen Sohn, für die Geburt Jesu Christi. Was also lernen wir daraus? Was also hat diese Treue Gottes für uns praktisch zu bedeuten? Sie bedeutet, weil Gott nicht so ist wie du, sondern weil Gott so ist, wie er eben ist, darfst du an allem festhalten, egal wie unmöglich es scheint, was er versprochen hat. Aber das heißt nicht, dass Gott uns einen jeden Wunsch erfüllt. Denn wisst ihr, wie man einen Menschen nennt, der auf eine Verheißung wartet, die ihm nicht gegeben ist? einen Narr, einen Trottel, einen Dummkopf. Du kannst ganz schön lange auf Dinge warten, die Gott dir nicht versprochen hat. Und ich glaube, wenn ich in mein eigenes Leben hineinschaue, der Grund dafür, warum ich meistens mit Gott frustriert, also wenn ich mit Gott frustriert bin, warum ich frustriert bin, ist meistens, dass ich auf etwas gehofft habe, dass ich etwas von ihm erwartet habe, was er mir irgendwie gar nicht versprochen hat. Man kann sehr fest hoffen, mit festem Glauben. Aber wenn das, worauf du hoffst, nicht die Verheißung ist, die er gegeben hat, dann ist dein Hoffen vergeblich. Meistens zumindest. Vielleicht tut er die Dinge trotzdem, aber unterm Strich kannst du nichts erwarten. Wenn wir auf das hoffen, wenn wir das von Gott erwarten, was wir wollen, dann wird es uns frustrieren. Wenn wir aber uns bewusst machen, was Gott uns wirklich verheißt in der Schrift, und wenn wir darauf schauen und harren, dann schenkt es uns Zuversicht, weil wir wissen, dass wir einen Gott haben, der nicht lügen kann. All das verbindet Maria mit der Geburt ihres Sohnes. Das ist, was sie im Hinblick auf Weihnachten betet, was ihr durch den Kopf geht. Ich weiß nicht, was dir bisher durch den Kopf gegangen ist die letzten Tage oder noch durch den Kopf gehen wird. Aber Maria, diese außergewöhnliche Frau, die zeigt, dass sie so außergewöhnlich ist, weil sie an einen großen Gott glaubt, einem großen Gott vertraut und weil sie von Herzen mit diesem Gott Gemeinschaft haben will und ihn preist. Gepriesen sei Gott, meiner Retter, für seine Gnade. Das sollte mich dankbar machen. Gepriesen sei Gott, der Herr der Welt, für seine Gerechtigkeit. Das sollte mir Trost geben. Und gepriesen sei der Heiland seines Volkes für seine Treue. Das sollte mich zuversichtlich stimmen. Und hoffentlich auch dich. Amen.